Flipper und Free Willy, die kennt ihr alle. Aber sind Delfine und Wale wirklich so intelligent, wie es immer heißt und wie es auch in Filmen und Büchern zum Beispiel dargestellt wird? Und warum greifen Wale zum Beispiel manchmal Boote an? Das sind Fragen, die wir heute klären im Spektrum-Podcast. Ich bin Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, Delfine und Wale, das sind extrem faszinierende Tiere, finde ich. Das gilt aber auch für die Wissenschaft, genau wie für uns alle. Die gucken sich das auch gerne an, weil diese Meeressäuger eben ja so besonders sind. Nicht umsonst tauchen sie auch gern in Filmen auf oder in Büchern. Nicht umsonst gibt's in vielen Küstenregionen ja auch gut besuchte Whale-Watching-Touren oder irgendwelche Dolphin-Tours und so weiter, weil diese Tiere eben ja faszinieren, wie ich gerade schon gesagt habe. Vielleicht ist es bei Walen ja so ein bisschen diese Mischung aus dieser schieren Größe einerseits und dann ja dieser Intelligenz auch, die wir den Tieren so ein bisschen zuschreiben. Und bei Delfinen, ja, da ist es eben, ne, wenn die so um die Boote rumschwimmen und gefühlt mit uns spielen und sich im Wasser richtig vergnügen, das ist eben besonders interessant und es schafft irgendwie auch so eine Nähe. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns eben so für die begeistern können. Und tatsächlich ist es auch so, Wale und Delfine haben ein ausgeprägtes soziales und kommunikatives Verhalten. Und das äußert sich darin, wie sie eben miteinander interagieren, wie sie jagen zum Beispiel auch, aber auch wie sie Spaß haben. Die Forschung hat dazu über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr viele spannende Beobachtungen gemacht und über einige davon wollen wir heute sprechen, denn Spektrum der Wissenschaft hat sich gerade in einer Themenwoche auf spektrum.de ausführlich Walen und Delfinen gewidmet und mein Gast heute ist Anna Lorenzen, die ist Redakteurin bei Spektrum für den Bereich Life Sciences und war für die Themenwoche verantwortlich. Hallo Anna.
Hallo Marc.
Ja Anna, Frage vorneweg, hast du selbst schon mal Wale oder Delfine in Real Life gesehen?
Ja, also ich habe tatsächlich schon ein paar Mal Glück gehabt und ich muss auch gestehen, dass ich meine Urlaubsziele häufig auch danach plane, ob ich Wale und Delfine sehen kann. Denn ich bin seit meiner Kindheit so ein bisschen walverrückt. Ich habe vor vielen Jahren mal als Studentin ein meeresbiologisches Praktikum auf La Gomera gemacht. Das ist eine Kanareninsel. Und da sind wir regelmäßig rausgefahren, haben Delfinschulen beobachtet, kartografiert. Und vor den Kanaren sieht man grundsätzlich sehr viele Pilotwale und andere Delfine. Pilotwale habe ich auch immer wieder vor Südspaniens Küste gesehen. Aber richtig große Wale habe ich nur einmal kurz in Norwegen erspähen können. Und zwar im tiefsten Winter. Da schwimmen die großen Wale, zum Beispiel Buckelwale, in die Fjorde rein. Und da stand ich stundenlang an Deck von so einem Walbeobachtungsschiff und ich bin komplett eingefroren. Aber ich wollte auch nicht unter Deck gehen, weil ich wollte es unbedingt sehen. Und dann habe ich Pottwale gesehen, also die Rücken von Pottwalen und auch die Fluke beim Abtauchen. Und ein kleiner Orca sprang dann so aus den Sturmwellen. Mehr konnte ich dann auch nicht sehen. Aber es ist mein großer Traum, wirklich mal Buckelwalen zu begegnen und auch längere Zeit Orcas zu beobachten.
Wow, okay, dann hast du dich richtig auf die Themenwoche gefreut.
Total.
Sehr gut. Ja, sehr, sehr schön. Okay. Ich habe selber tatsächlich leider noch nie einen Wal gesehen. So Delfine hat man irgendwie ab und zu dann doch mal in so Urlaubsregionen irgendwie neben einem Boot herschwimmen sehen, aber einen Wal tatsächlich noch nie. Aber ich, mir geht es ein bisschen wie dir, weil sobald man diese Bilder sieht, dann hängt man da doch mit offenen Lippen davor und kann einfach nicht so richtig glauben, dass es solche Tiere überhaupt geben soll. Also, in dieser Themenwoche. Jetzt habt ihr euch zum Beispiel die eben schon erwähnten Orcas angeschaut. Die sind ja, ne, auch wegen dieser schwarz-weißen Farbe und vermutlich auch wegen dieses berühmten Films, eben Free Willy, irgendwie besonders beliebt. Und die zeigen auch wirklich sehr, sehr interessante Verhaltensweisen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen.
Genau, also Orcas zeigen viele soziale Trends, sag ich mal. Also ein Tier tut etwas Spannendes, die anderen schauen das dann ab und machen es eine Weile nach, also solange es spannend und spaßig ist. Vielleicht werden es die ein oder andere mitbekommen haben. Also letztes Jahr geisterte wieder einer von diesen Orca-Trends durch die Medien. Und zwar wurden Orcas dabei beobachtet, wie sie tote Lachse auf Kopf und Schnauze tragen. Also quasi wie ein Hut. Man nennt das auch Lachsfuh-Trend. Es ist ein bisschen kurios. Dieses Verhalten war vor circa 40 Jahren schon mal in Mode bei den Orcas. Und das sind Orcas, die an der Westküste der USA leben. Und dann war diese Mode verschwunden ganz lange und jetzt taucht die wieder auf. Und es wird spekuliert, dass dieser Trend vielleicht einfach wieder neu erfunden wurde. Das kann einfach zufällig passieren, wenn junge Bullen zum Beispiel das Jagen lernen und den Umgang mit der Beute. Und dann spielen die mit den Fischen und dann kann das passieren, dass der mal auf der Nase landet. Und dann wird es beobachtet von den Orcas und dann wird es wiederholt und nachgemacht. Das ist, wie gesagt, nicht bei allen Orcas so. Das tritt immer in bestimmten Populationen auf und in diesem Fall an der Westküste der USA. Und das sind die Northern und die Southern Residents. Das ist eine ganz besondere Orca-Population. Was man auch schon beobachtet hat, Orcas, die sich in die Leinen von Krabbenfischern wickeln und die Krabbenkörbe ins Maul nehmen und stehlen und einfach in andere Orte bringen. Dabei interessieren sie sich eigentlich nicht für die Schalentiere, also sie fressen die nicht. Es hat also keinen erkennbaren Grund. Es scheint eine Art Spielerei zu sein.
Ja, total interessant. Okay, Lachse als Hut und so ein bisschen mit diesen Körben rumspielen. Jetzt gab es auch immer wieder mal Meldungen, ich meine mich zu erinnern, dass das Straße von Gibraltar war, so zwischen Mittelmeer und Atlantik, wo Orcas wirklich regelrecht Boote angegriffen haben. Was ist denn da dran? Also sind die dann irgendwie aggressiv oder was gibt es da für eine Erklärung?
Ja, also das ist schon die bekannteste Marotte, würde ich sagen, der Orcas aktuell. Die wurde ja extrem, war ja sehr medienpräsent. Die Orcas machen sich an den Rudern von Segelbooten zu schaffen und zwar massiv. Also sie rammen die Boote und reißen auch teilweise die Ruder ab. Das Ganze begann wahrscheinlich 2020 in der Meerenge von Gibraltar. Und bis heute geht man von fast 700 solcher Zusammenstöße aus mit Schwertwalen. Und dabei sind mindestens 7 Boote auch gesunken. Die beteiligten Tiere gehören alle zu einer Population von iberischen Orcas. Die leben zwischen dem Norden der Iberischen Halbinsel und der Straße von Gibraltar. Man sollte es aber nicht als Angriffe bezeichnen, sondern eher als Interaktion. Und das ist auch der aktuelle Konsens unter Expertinnen und Experten. Es ist nicht abschließend geklärt, warum die Tiere das tun, aber das sind wohl keine Angriffe. Also würden Orcas es wirklich auf Boote und die Menschen abgesehen haben, würde das Ergebnis auch nochmal deutlich anders aussehen. Und es gibt auch keinen einzigen dokumentierten Fall von freilebenden Orcas, die Menschen angreifen. Es gibt ein paar alternative Theorien. Wahrscheinlich beruht das Verhalten einfach aus ihrer ausgeprägten Neugier und ihrem Spieltrieb. Orcas spielen ja mit allem Möglichen, Seetang, Treibholz oder Fischen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Hinzu kommt, dass sich in dieser Straße von Gibraltar die Population von roten Thunfisch erholt hat. Da gab es Schutzmaßnahmen und jetzt gibt es wieder sehr viel von diesen Fischen. Das ist die Hauptnahrung der iberischen Orcas. Und es besteht die Theorie halt, dass die Orcas jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit für die Nahrungssuche aufwenden müssen und salopp gesagt mehr Freizeit haben und mehr Zeit für Quatsch. Genau, und wie gesagt, da muss nur ein Individuum mit anfangen und dann wird das von den anderen nachgemacht, weil sie ja die Fähigkeit zu sozialem Lernen besitzen. Also man kann hoffen, dass es bald einfach wieder langweilig wird und sie wieder damit aufhören. Das war ja auch bei dem Lachsu-Trend so, der immer mal wieder kommt und wieder geht. Und es gibt noch eine Theorie, die hat auch was mit dem roten Thunfisch zu tun, nämlich die Ruderblätter der Segelboote hinterlassen eine Spur im Wasser und die ähnelt so ein bisschen der Spur von Thunfischen. Also möglicherweise wird einfach ihr Jagdtrieb angeregt, aber Belege gibt es dafür noch nicht.
Ja, total spannend. Aber was wissen wir denn eigentlich so generell über das Jagdverhalten bei diesen Tieren? Es gab ja früher auch mal so eine Zeit, da hat man so Killerwal gesagt zu Orcas. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, ne?
Ja, das stimmt. Also Orcas sind natürlich extrem effiziente und kreative Prädatoren. Und manchmal haben sie auch Verhaltensweisen, die auf uns ja ziemlich grausam anmuten. Vielleicht kommt der Name Killerwal daher. Also Orcas haben im Laufe der Zeit verschiedene Jagdtechniken entwickelt, um unterschiedliche Beutetiere zu fangen. Wissenschaftler sprechen hier auch von regelrechten Jagdkulturen. Also es gibt Populationen von Orcas, die fressen nur Fisch, andere fressen nur Meeressäuger wie Robben. Verschiedene Populationen haben unterschiedliche Jagdstrategien entwickelt. Also zum Beispiel in der Arktis, da haben es die Schwertwale auf Robben abgesehen, die sich auf Eisschollen in Sicherheit bringen. Also die Robbe liegt auf der Eisscholle, dann kommt eine Gruppe von Orcas, die umkreisen die Scholle, die spähen immer wieder aus dem Wasser und gucken, wo sich die Robbe befindet. Und dann starten die so einen koordinierten Angriff. Und zwar schlagen die mit ihren Fluken, also mit ihren Schwanzflossen, so koordiniert, dass sie eine Riesenwelle erzeugen. Und die schwabbelt dann halt die Robbe von der Scholle. Und dann können die halt zuschnappen. Also das ist wahnsinnig koordiniert, wenn man sich dazu Videos anguckt. Andere Herden erbeuten sogar Grau- und Blauwale, also die größten Tiere auf diesem Planeten. Sie trennen die Opfer von ihrer Gruppe und halten die dann unter Wasser, bis sie ertrinken. In Alaska wurden Orcas beobachtet, wie sie massenhaft Grauwalkälber ertränkten. Die bissen dann den Kälbern in die Brustflossen und zogen sie unter Wasser. Dann kam ein anderer Orca und hat das Blasloch blockiert. Und das zeigt, wie gut sie sich organisieren und abstimmen können. Es gibt auch einzelne Schwertwale in den Küstengewässern Argentiniens, die lassen sich absichtlich stranden. Also die warten auf eine Welle, die trägt sie dann in flaches Wasser. Und da befinden sich halt die kleinen Seelöwen und Seeelefanten, die ja gerade das erste Mal frisch ins Wasser gehen. Ja, und dann können sie sich die halt schnappen und mit der nächsten Welle werden sie wieder dann zurück in den Ozean getragen. Das ist halt super riskant, natürlich diese Stranden, und das wird auch nur bei ganz wenigen Orcas beobachtet.
Wow, okay. Und weil du gerade auch immer diese Gruppenaktionen beim Jagen erwähnt hast, wie sind denn Orcas so sozial strukturiert?
Orcas leben in ganz engen Familiengruppen zusammen, die nennt man Pods. Und diese Familien werden von den ältesten Weibchen angeführt. Und zu dieser Gruppe gehören Mütter, Söhne, Töchter, Enkel, Urenkel. Und wie gesagt, sie werden stets vom älteren Weibchen angeführt. Generell sind fischfressende Orcas in größeren Gruppen organisiert als Säugetierfressende. Männchen verlassen ab und zu die Pots, um sich zu paaren, kehren dann aber auch wieder zurück. Und innerhalb der Gruppe sind die Bindungen entlang der weiblichen Verwandtschaftslinie, der Mutterlinie, besonders stark. Wahrscheinlich werden auch die Jagdstrategien und andere Verhaltensweisen primär von der Mutter weitergegeben und gelernt. Beispielsweise vermutet man das auch bei diesen Segelbootattacken, dass da einfach das weibliche Leittier mal mit angefangen hat. Und jede Mutterlinie hat außerdem ihre eigenen Rufe, spricht also quasi einen eigenen Dialekt.
Und wie ist das bei anderen Walen jetzt zum Beispiel oder auch bei Delfinen?
Also erstmal, Orcas sind ja Delfine, und das sind halt große Delfine, die größten. Genau, also die meisten Wale sind soziale Tiere und leben in festen Gruppen. Also es gibt so einzelne Arten, wo das mal anders ist, aber die allermeisten Wale und Delfine leben in sozialen Gruppen. Ja, und es ist wohl kein Zufall, dass gerade Tiere mit so einem ausgefeilten Sozialleben so besonders intelligent sind. Denn das Leben in der Gemeinschaft bringt wahnsinnige Herausforderungen mit sich, geistige Herausforderungen. Und man vermutet auch, dass sie sowas wie eine Theory of Mind entwickelt haben, also eine Vorstellung davon, was mental in anderen vorgeht, eben weil sie so hochsozial sind.
Und wenn wir über Wale sprechen, finde ich, muss man irgendwie immer auch über dieses Thema Singen sprechen. Das ist ja fast schon so eine Art Klischee, dass die Meere voll wären von Walgesang. Was wissen wir denn, Stand heute, über die Kommunikation von Meeressäugern?
Wale und Delfine haben wirklich ein beeindruckend großes Repertoire von Sounds auf Lager. Und dank künstlicher Intelligenz können wir immer besser entschlüsseln, welche Laute was bedeuten könnten. Ja, um zur Frage zurückzukommen, Bartenwale, wie zum Beispiel Buckelwale, singen. Sie erzeugen Töne anders als Zahnwale mit dem Kehlkopf und stoßen vor allem sehr tiefe Frequenzen aus. Und diese Schallwellen, die können sehr weite Strecken im Ozean zurücklegen. Also das ist das, was wir als Singen kennen. Zahnwale wie Orcas, Schweinswale oder Pottwale verständigen sich über Echoortung. Und die Töne erzeugen sie jetzt halt nicht wie die Bartenwale mit dem Kehlkopf, sondern mit Schalllippen in der Nase. Und da entstehen halt Vibrationen und die werden dann weitergeleitet an die sogenannte Melone oberhalb des Oberkiefers. Das, also die Melone ist so eine fetthaltige Struktur. Also wenn man sich so einen Delfin vorstellt, der hat ja so einen beulenartigen Kopf und da sitzt die Melone drin. Und über diese Melone werden diese Vibrationen an das Wasser übertragen. Und das Lautspektrum der Zahnwale besteht vor allem aus hochfrequenten Klicks und Pfeiftönen. Die Klicks sind für uns eigentlich größtenteils nicht hörbar im Ultraschallbereich und werden zur Echoortung genutzt und die Pfiffe dienen der Kommunikation. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Signature Whistles von großen Tümmlern. Jedes Individuum hat seinen eigenen ganz persönlichen Pfiff, den lernt er schon als Kind. Und die Tümmler können sich auch untereinander unterscheiden an diesen Pfiffen. Und wahrscheinlich helfen diese Signature Whistles dabei, den Zusammenhalt in der Gruppe zu stärken. Und wahrscheinlich sprechen die Tiere sich sogar mit diesen Pfeiftönen so wie ein Name gegenseitig an. Und zu dem besten untersuchten Walsprachen gehört die der Pottwale. Und da gibt es seit 2020 ein großes Projekt, das heißt CETI-Projekt. Und die Forscher versuchen, die Sprache der Pottwale mit Hilfe von KI zu entschlüsseln. Pottwale kommunizieren über Klicks. Und ursprünglich nutzten sie die auch zur Echoortung und jetzt halt auch zur Kommunikation. Bei ihren Unterhaltungen tauschen Pottwale kurze Sequenzen von bis zu 40 Klicks aus. Die nennt man Coders. Was genau diese einzelnen Coders bedeuten, ist noch weitgehend unklar. Ähnlich wie bei den Delfinen scheinen einige davon Informationen über die Identität des Rufers zu liefern.
Ja, lass uns doch mal kurz reinhören, wie so ein Pottwal denn klingt. Du hast freundlicherweise so eine Audiospur zur Verfügung gestellt bekommen von Fabian Ritter, einem Meeresbiologen, mit dem ihr für die Themenwoche gesprochen habt. Und ja, so klingen diese Geräusche, die dann so Pottwale machen. Das ist ja jetzt im Vergleich zu anderen Tieren doch schon eine sehr, sehr komplexe Art der Kommunikation. Inwiefern kann man von Sprache sprechen?
Naja, also man sieht es ja bei den Pottwalen. Sie scheinen relativ viel Information ihren Lauten zu transportieren, wie die Fachleute vom CETI rausgefunden haben. Sie haben beispielsweise fast 9000 Coders eines aus 400 Mitgliedern bestehenden Clans in der Ostkaribik analysiert. Und sie haben bisher unbekannte Variationen in der Struktur entdeckt. So verändern die Tiere mitunter die Intervalle zwischen den Klicks. Also es gibt Informationen in der Länge der Klicks, aber auch was die Pausen angeht zwischen den Klicks. Zudem hängen die Wale manchmal noch einen Klick als Verzierung an. Das hängt so ein bisschen vom vorherigen Verlauf des Walgesprächs ab. Sie variieren auch Rhythmus und Tempo der Sequenzen und alle diese Abwandlungen lassen sich miteinander kombinieren, sodass eine große Bibliothek von unterschiedlichen Coders entsteht. Also es ist super komplex. Und Parallelen zu unserer Sprache fand ein Team von der University of St. Andrews dieses Jahr bei Buckelwalen. Genau wie wir kombinieren sie Laut, also Phoneme zu Phrasen, Erzählungen. Und ja, die Wahllieder folgen einem ähnlichen hierarchischen Muster wie menschliche Sprache. Und mit Hilfe von KI stellte sich raus, dass in den Gesängen wiederkehrende Elemente vorkommen, deren Häufigkeitsverteilung jener in unserer Sprache gleicht. Und das erleichtert den Tieren vermutlich das Erlernen der Gesänge und deren kulturelle Weitergabe. Aber trotz der ganzen Komplexität darf man sich das natürlich nicht so vorstellen, dass Wale und Delfine so wie wir sich unterhalten. Also Beispiel Orcas. Orcas nutzen ja Rufe, um das Verhalten untereinander abzustimmen und halt Teamarbeit gemeinsam zu leisten. Aber jedes Tier gibt im Schnitt dabei nur wenige Rufe pro Minute von sich. Also der Informationsgehalt ist deutlich geringer als bei menschlicher Sprache.
Verstehe, okay. Aber, und das fand ich wirklich total faszinierend, ihr schreibt in der Themenwoche auf spektrum.de, es gibt womöglich sogar sowas wie Dialekte.
Ja, genau. Also Pottwale tauschen, wie gesagt, die Coders untereinander aus. Und ähnlich wie einem Morsecode scheinen die Informationen dabei sowohl in den Lauten als auch in den Pausen zu stecken. Und diese Elemente kombinieren sie zu verschiedenen Typen. Und diese Typen unterscheiden sich je nach Meeresregion. So sprechen die Bewohner des Atlantiks andere Dialekte als jene im Pazifik oder im Indischen Ozean. Und auch jede Familie hat ihre akustischen Eigenheiten, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Und auch bei Orcas kann man verschiedene Dialekte ausmachen. Beispielsweise gibt es halt diese ortsansässige Population von British Columbia, die nennen sich die Northern Residents. Und bei ihnen gibt es drei akustische Clans, die überhaupt keine Rufe gemeinsam haben, obwohl sie eng zusammenleben. Und ein solcher Clan besteht wiederum aus mehreren Mutterlinien, die bestimmte Rufe teilen, aber zusätzlich ihren eigenen Satz von Rufen haben, also unterschiedliche Dialekte haben.
Und welche Funktionen erfüllt jetzt so ein Dialekt? Stelle ich mir erstmal unpraktisch vor.
Ja, also man vermutet, dass es unter anderem Inzucht halt verhindert. Denn es scheint so zu sein, dass nur Partner mit fremden Rufen attraktiv sind für die Orcas. Also Rufe werden immer von der Mutter gelernt. Wenn sich nun ein Weibchen mit einem Männchen paart, das anders klingt, wird zumindest vermieden, dass sich zwei über die weibliche Linie verwandte Individuen paaren. Aber unterschiedliche Rufe können sich auch aufgrund von verschiedenen Ernährungspräferenzen ausbilden. Zum Beispiel die Transient Killer Whales haben ein ganz anderes Rufverhalten als die Northern Residents, obwohl sie halt im selben Gebiet wohnen. Wahrscheinlich liegt es daran, was sie fressen. Während sich die Transients ausschließlich von Meeressäugern ernähren, jagen die Northern Residents nur Fische. Und Robben und Seehunde haben ein gutes Gehör, da müssen die Transients super leise sein, wenn sie jagen. Ihr Rufverhalten hat sich also ganz anders entwickelt als bei den Northern Residents. Sie haben ein kleineres akustisches Repertoire und nutzen weniger Pfeiftöne.
Und wenn man das alles untersuchen will, dann muss man diese Tiere ja irgendwie individuell wahrscheinlich bestimmen und identifizieren, sonst kann man das ja alles gar nicht vergleichen, oder? Wie gehen Forschende dabei vor?
Ja, also Forschende natürlich die verschiedenen Individuen einer Gruppe ganz genau im Blick. Sie identifizieren die anhand äußerlicher Merkmale. Beispielsweise haben Schwertwal ja diese extrem große Rückenflosse und man kann sie anhand dieser Form unterscheiden, aber auch an dem schwarz-weißen Muster der Orcas. Also der ist quasi jedes Individuum anders gefärbt und daran können die Forscher das dann unterscheiden.
Okay, Anna, es ist wirklich total spannend, was du hier alles erzählt hast. Vom Lachshut-Trend bis zu den individuellen Ansprachen bei Delfinen und den Dialekten. Wenn wir uns das jetzt so insgesamt nochmal anschauen, und du hast dich jetzt gerade durch die Themenwoche auch sehr viel damit befasst, kann man so weit gehen, dass man jetzt Walen und Delfinen irgendwie so eine Art Kultur zuschreibt?
Ja, schon. Und das haben ja viele Tiere. Also Verhaltensforscher verstehen unter Kultur einfach Wissen, das innerhalb einer Gruppe von Tieren durch soziales Lernen erworben und weitergegeben wird. Und Wale sind ja ganz eindeutig fähig zu sozialem Lernen. Sie schauen Verhaltensweisen voneinander ab, imitieren es und geben es weiter. Innerhalb der Generation, aber auch über die Generation hinweg. Und ein Beispiel sind ja die verschiedenen Jagdkulturen der Orcas.
Ja, total. Und deshalb würde ich euch auch allen empfehlen, mal in diese Themenwoche reinzugucken. Also wird nicht nur das beleuchtet, was wir jetzt hier besprochen haben, sondern Anna, ihr schaut euch auch noch andere Sachen an. Was denn zum Beispiel?
Ja, also wir haben ganz viele spannende Themen. Unsere Autorin Kerstin Viering ist etwa der Frage nachgegangen, wie schädlich eigentlich Whale-Watching für die Tiere ist und wie man das tierschutzgerecht durchführen kann. Also sie hatte auch ganz viele Tipps auf Lager. Ein weiterer Artikel beschäftigt sich mit der sehr hohen Intelligenz der Meeressäuger. Und im letzten Teil der Themenwoche ging es um das Geheimnis der Buckelwale. Ihre Nahrung besteht ja aus winzigen Planktonorganismen, die sie aus dem Wasser filtern. Aber wie die Wale quasi ihre Beute, also das Krill, aufspüren, ist bislang rätselhaft. Und da haben wir eine spannende Reportage aus der Antarktis für unsere Leserinnen und Leser.
Also große Leseempfehlung, faszinierende Tiere, Wale und Delfine. Und mehr erfahrt ihr dann zusätzlich zu alles heute Gehörten, das ihr nochmal auch vertieft dann nachlesen könnt auf spektrum.de. Und natürlich gibt es auch viele, viele Infos und Infokästen und natürlich Fotos, will man ja auch immer sehen. Also schaut da unbedingt mal vorbei in der Themenwoche zu Walen und Delfinen, die Anna Lorenzen verantwortet hat. Und die war heute mein Gast hier im Podcast. Liebe Anna, ich sage vielen, vielen Dank dir fürs Erklären.
Sehr gerne.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Lust habt, dann liked, bewertet und teilt unseren Podcast doch. Das hilft uns bei unserer Arbeit immer sehr. Nächsten Freitag gibt's dann eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.